die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Wein History, unserem Format, wo wir in die Geschichte des Weines schauen und euch dort ein paar Aspekte näher bringen. Und zu der heutigen Folge gerade eine Frage. Nagi, weißt du eigentlich, wer der erste betrunkene Mensch in der Geschichte der Menschheit war?
Ja, du?
Nein.
Was nein?
Das stimmt eben nicht, sondern das steht in der Bibel, wer das war. Mein Name lese ich in der Bibel vergeblich. Aber der Noah, der mit der Arche, ist der erste Winzer und auch der erste betrunkene Mensch. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Wine History. Heute schauen wir in die Geschichte von der Kirche rein. Es geht um Gift im Messwein. Es geht eben um den ersten betrunkenen Mensch. Es geht um viele weitere Geschichten aus der Kirchenhistorie. Da wollen wir heute tief eintauchen.
Ja, das ist ein grosses Thema. Und darum haben wir uns ja irgendwo ein bisschen beschränken, um, sage jetzt mal, einzelne Gebiete abzudecken. Aber wie gesagt, alles abdecken, das geht einfach nicht. Wir sind auch keine Historiker, die schon gar nicht wirklich Kirchenhistoriker sind. Und versuchen darum einfach mal wirklich so einzutauchen, dass wir euch einen Überblick mitgeben. Das probieren wir sehr akkurat, aber wie gesagt, wir werden nicht jedes Detail mitnehmen.
Was man kann sagen, ist, dass das Christentum zu der Religion gehört, die am engsten mit dem Wein verbunden ist. Wir haben die Bibel schon schnell angesprochen. Wein in der Bibel wird 443 Mal erwähnt. Schon eben im ersten Buch der Bibel geht es um den Noah, der der erste Winzer und betrunkene Mensch soll gewesen sein. Also man sieht schon, die Verbindung, die ist sehr eng.
Ja, und das zieht sich natürlich auch noch durch, vom Alten Testament ins Neue. Auch dort nimmt der Wein ganz einen prominenten Platz ein. Im Johannesevangelium geht der Jesus als, ich sage jetzt, Legende hier. Und dort fährt er an, indem er aus 6 Gläser Wasser eben mehr als 400 Liter Wein macht. Am Abend von seiner Mission, beim letzten Mal, wo er mit seinen Jüngern mal zusammenhockt, nimmt er Brot, einen Becher und sagt zu ihnen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und der Ausspruch steht sinngemäß auch für das, was unsere Sendung heute eben auch mit dem Messwein will anleuchten.
Genau, der einfache Satz, das wird man noch sehen, der wird grosse Konsequenzen haben für das Weinwesen in der Kirche. Aber jetzt haben wir schon so ein paar Themen angeschnitten, aber damit wir jetzt da nicht völlig ein bisschen hin und her gehen, haben wir versucht, die Folge in ein paar Kapitel zu unterteilen. Und wir sagen euch jetzt schon, was euch erwartet. Im Teil 1 versuchen wir eben mal, der Bedeutung vom Wein in der Religion und in der Kirche ein bisschen näher auf den Grund zu gehen.
Und mit Teil 2 werden wir dann auch das grosse Buch von der Religion und von der Kirche, nämlich die Bibel, noch ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, welche Rolle der Wein dort so spielt.
Im dritten Teil reden wir dann ein bisschen über den Messwein. Kleiner Spoiler, man darf nicht jeden Wein für den Messwein verwenden.
Und in Teil 4 schliesslich schauen wir noch einmal mit einem Blick auf die Bedeutung der Mönche und der Klöster für den Wein, wie wir das in anderen Folgen auch schon gemacht haben. Und werden euch natürlich auch noch versuchen, ein bisschen lustig zu machen, dort dann auch wieder ein bisschen nachzuhören, was da so gegangen ist.
Und im Teil 5 kommen wir nochmal auf den Messwein zurück, weil vor über 100 Jahren hätte ein Pfarrer getötet werden, indem er ihm Zyankali im Messwein reingeschüttet hat. Und was das für eine Geschichte ist, das werden wir euch dann genau erzählen.
Ihr seht, es gibt einiges an Gesprächsstoff, es wird spannend. Und ich würde sagen, am besten ab ins Eis.
Und damit wären wir im Teil 1. Bedeutung vom Wein in der Religion. Ja, die Bedeutung von dem Wein in der Religion geht in alle Richtungen. Grundsätzlich hat Wein als wundersame Substanz immer auch so ein bisschen eine überdimensionale Bedeutung gehabt und ist mit Metaphysik und Ritual verbunden. Und natürlich, was macht der Wein aus? Warum hat das die Leute berauscht? Nicht einfach, weil es irgendwie Rebensaft ist, sondern weil es natürlich Alkohol drin hat. Und der Alkohol hat die Fähigkeit, das Gefühl der Menschen zu verändern. Und das kann natürlich zum Guten oder zum Schlechten passieren. Und die mythische Grundlage, die hat dann eben immer eine Rolle gespielt in der Religion.
Wenn wir den Wein und die Religion und die religiöse Verbreitung anschauen, dann kommen wir nicht darum herum, das Mittelmeer anzuschauen. Weil zu den alten Zeiten hat man doch immer irgendwo auch den Hang gehabt, den übergeordneten Kräften und Mächten eine Opfergabe darzubringen, um sie gütig zu stimmen. Das ist losgegangen bei den Griechen, das ist weitergezogen worden von den Römern. Dort reden wir ganz klar vom Polytheismus, also mehrere Götter, die man abbetet hat. Und wenn wir dort auf den ganzen Mittelmeerraum anschauen und zum Beispiel in den Nahen Osten gehen, dann haben wir Israel, wo ja auch Teil von dem römischen Reich war. Sie sind dann monotheistisch unterwegs gewesen. Sie haben dann nur noch einen Gott gekannt, haben aber genauso dort Opfergaben dargebracht. Und man weiss auch dort überliefert, dass im Tempel in Jerusalem nebst, ich sage jetzt Tierli und Pflanzen, eben auch Wein als Opfer dargebracht worden ist.
Und Wein hat aber verschiedene Aspekte gehabt, oder? Also einerseits ist es eine Opfergabe gewesen. Und jetzt je ein bisschen nach Kultur, kennt man vor allem in der römischen Geschichte halt so Fest. Zum Beispiel, es sollte die Bacchinale geben. Das ist ein Fest gewesen, wo man sich hauptsächlich betrunken hat. Also es hat schon damals das sogenannte Rauschtrinken gegeben. Und dann hat man halt gemerkt, okay, also, das eine ist Wein als Opfer gegeben, das andere ist auch, dass Wein schon damals einfach Exzesse begünstigt hat. Und in der Zwischenzeit haben wir dann aber doch langsam so einen Siegeszug von der Religionen gehabt, oder? Also so der alte Götterglaube, das ist zwar über Jahrhunderte passiert, aber der ist immer mehr in den Hintergrund getreten und es haben sich ja auch Religionen jetzt in dem Mittelmeerraum so ein bisschen hervortan. Also dann haben wir jetzt eben das Judentum, das sagt, Wein in gewissen Kontexten ist okay, aber Betrunkenheit schätzen wir nicht so sehr. Dann haben wir Christen, die die Position teilweise übernommen haben. Teilweise Trunkenheit am Tisch des Herrn, also im religiösen Kontext, aber wieder als verwerflich anschauen. Wir haben dann aber auch noch die Muslime gehabt, die eigentlich wie bis heute auch noch abstinent gelebt haben. Und ja, je nach Ausprägung ist es dann eben auch wieder ein bisschen unterschiedlich gehandhabt worden in den Religionen. Die verschiedenen Richtungen, das hat sich bis in die Moderne auch fortgesetzt, weil es hat ja dann Kolonialisten gegeben in Amerika, die von Europa übergesiedelt haben. Und in Amerika hat es ja dann auch die Prohibition gegeben. Und man sagt, das kommt dann auch so teilweise aus dem alten Glauben raus, wo man Alkohol nicht zuletzt aus religiösen Gründen verteufelt. Und jetzt sind wir aber unglaublich schnell über ein paar tausend Jahre Menschheitsgeschichte drüber gesurft. Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach mal sagen, wir kommen quasi geschichtlich aus einer Welt mit vielen Religionen, vielen Göttern in eine Welt rein, wo wenige Religionen den Takt angeben. Wie hat immer eine Rolle gespielt, sei es um sich zu betrinken oder zum Zweck vom Rausch, aber irgendwann eben auch als Opfergabe in der Religion oder dann als Zelebrierung auch vom religiösen Leben. Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass der Wein auch im wichtigsten Buch von dem Christentum seinen Eingang gefunden hat.
Und damit wären wir im Teil 2 unserer Folge heute «Der Wein in der Bibel».
Und wir haben es ja am Anfang dieser Folge schon erwähnt. Wein wird über 400 Mal in der Bibel erwähnt und das zeigt auch seine Bedeutung für die christliche Religion auf. Und was wir jetzt eben da auch noch ein bisschen ausführen in diesem Kapitel, ist eben die Geschichte mit Noah als erster betrunkener Mensch.
Der Weinstock und sein Hauptprodukt, der Wein, werden in der Bibel häufiger erwähnt als jede andere Pflanze. Das Buch Genesis, das ist das erste Buch, das das Alte Testament herausbringt in der Bibel, stellt die Erfindung vom Weinbau als einen Schritt in der Entwicklung der Zivilisation dar. Also konkret Wort, und Noah fing an, ein Ackermann zu sein und pflanzte einen Weinberg. Er trank von dem Wein und wurde betrunken.
Bis jetzt stimmt also noch der kausale Zusammenhang. Schon damals hat man Wein getrunken und ist betrunken worden. Und ja, also in dem ursprünglichen Bibeltext ist völlig klar, dass der Noah der erste Mensch war, der Wein hergestellt hat. Man muss ja aber auch sagen, dass es in der Bibel viele erste Mal gibt. Also es gibt den ersten Hirt, das war der Abel. Es gibt den ersten Stadtgründer, das war der Kain. Es gibt den ersten Nomade und Viehzüchter, das war der Jabal. Und der Jubal war auch noch der erste Musiker. Und der Tubal-Kain der erste Schmied. Und in diese Reihe vom ersten Mal reiht sich dann der Noah auch ein.
Durch das, dass der Noah eben Winzer wird, erfüllt er auch noch gerade die Prophezeiung von seinem Vater. Nämlich dieser, und da gehe ich davon aus, damit ist der Wein gemeint, wird uns trösten in unserer Arbeit und Mühe unserer Hände auf dem Erdboden. Es zeigt, wieso, ja, der Weinbau ist ein göttlicher Job. Also, du hast einen Auftrag von oben, mach dich an, du deinen Rebberg mal eins kurz bepflanzen und schaffte drinne. Und die Kunst von der Weinherstellung soll eigentlich dazu führen, dass es die Härte vom Leben, vom menschlichen Dasein in einer doch gefallenen Welt, weil man ist ja nicht mehr im Paradies daheim, man muss sich das wieder erkämpfen, mildern tut, bis es dann so weit ist, wo man wieder heimkehren kann.
Jetzt muss man ja sagen, die Bibel ist auch ein präventives Werk. Sie sagt ja unter anderem, was man auch nicht sollte oder darf, oder sie weist auf Folgen hin, und das ist auch beim Wein nicht anders, weil sie zeigt ja dann eben, dass der Weinkonsum, wenn man übermässig viel Wein trinkt, zum Rausch führt. Und das Thema wird dann eben auch aufgebracht. Es wird dann beschrieben, dass Noah entblößt in seiner Hütte lag. Und aber die Bibel verurteilt eben dann nicht den Noah für sein Besoffensein, sondern sein Sohn, weil sein Sohn hat dann den Noah eben bloßgestellt mit dieser Trunkenheit, statt seinen Vater respektvoll zu behandeln und ihm zu helfen. Und die Unsittlichkeit von Noah, seinem Sohn, das hat man dann eben verflucht.
Ja, und Kirchenväter, also zumindest die, die dann das haben versucht zu interpretieren, weil man so ganz vieles versucht zu interpretieren, haben nach dieser Erklärung für Noah sein Verhalten gesucht, und sie sind sich dann in dem Sinn fündig geworden, dass sie gesagt haben, ja, er hätte ja nicht gewusst, dass angeblich eine Wirkung durch das mal übermässige Trinken von Wein kann passieren. Er hat getrunken, um den Schmerz über die Zerstörung von der Sintflut zu lindern, nachdem er da mit seiner Arche wieder auf dem Boden gestrandet ist. Oder er ist halt im wörtlichen Sinn nicht wirklich betrunken gewesen, sondern angeheitert, angedeutelt, wie auch immer, das willst du nennen. Also, ich hatte dann da irgendwie so das Gefühl, ja.
Also, man stellt das ein bisschen als Frusttrinken dar, oder? Der Noah hat schlimme Sachen müssen erleben, anschauen, ist noch mit all diesen Viechern auf der Arche gewesen, ist vielleicht auch anstrengend, oder? Ja, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man dann den einzigen Ausweg noch im Alkohol sieht.
Natürlich. Ja, und ich meine, weißt du, dann wird es ja noch besser, oder? Irgendwo kommt man dann noch irgendwie auf den Gedanken, ja, Noah, seine Psöffni, deutsch gesagt, oder? Könnte ja auch für göttliche Ekstase stehen, oder? Also, die Freude, wo der Christ bei der Eucharistie erfahrt, wenn er, ja, sag jetzt mal, Hostien und Wein, sieht, wie die sich verwandeln, und dann bist du halt happy, weil du dort der Zeuge bist, an dem Ereignis, oder? Ja, was soll ich denn sagen? Es sind Interpretationen, die zuerst von Menschen wie im Cyprian gemacht worden sind. Das ist der Bischof von Karthago, auch ein grosser Kirchenschriftsteller, der, ich glaube, 250 umeinander gestorben ist. Im 4. Jahrhundert hast du einen Ambrosius, auch wieder ein christlicher Schriftsteller, der das übernommen hat. Und durch die Übernehmen-Sache von jedem, wo das der andere vorgecatcht hat und Textstelle wiederholt wird, wird es dann plötzlich zu einer Standardauslegung.
Auf jeden Fall haben wir dann aber gleich die Ereignisse rund um den Noah so als Vorgeschichte für die Passion Christi angeschaut. Also der Noah ist so zu einer Vorfigur geworden. Der Wein, den der Noah trinkt in dieser Umdeutung, ist dann auch eben der Kelch geworden, den der Gottvater dem Christus nicht hat wollen ersparen. Und Noah, seine Trunkenheit hat man auch als Lobpreis auf die Passion Christi verstanden. Also ja, so versucht man irgendwie die Kette in der Geschichte auch so ein bisschen zusammen. Und im Mittelalter ist er dann das weitergegangen, oder? Da hat man ja Christus in der Passion oft als Mann dargestellt, der Trauben presst oder selbst eben in den Kelter zerquetscht wird, um quasi die Jesusgeschichte wieder so ein bisschen aufzunehmen.
Ja, und heute hat sich das eigentlich komplett geleitet. Also die Typologisierung, die Interpretation ist eigentlich, ich würde sagen, verschwunden. Man hört vielleicht noch, dass der Moses als Vorbild für den Christus da herheben muss. Aber eigentlich Noah wird kaum mehr genannt. Moderne Bibelwissenschaftler beschränken sich darauf festzustellen, dass in einer archaischen Gesellschaft mangelnder Respekt gegenüber den Älteren als schwerwiegender gegolten hat als Trinksucht.
Gut, jetzt geht es ja nicht nur um den Noah und um den Christus, sondern irgendwo habe ich den schönen Satz gelesen, die Bibel ist keine geeignete Lektüre für Abstinenzler. Und da findet man natürlich dann wieder ganz viele Stellen in der Bibel, beispielsweise in den Psalmen heisst, der Wein erfreut das Menschenherz. Oder im Psalm 23, den kennt man vielleicht mehr noch ein bisschen, der Herr ist mein Hirte, das ist der Psalm in den bekannten Zielen. Mein Becher fließt über, ist mit dem Becher natürlich, wie könnte es auch anders sein, ein Weinkelch gemeint. Und so geht es halt immer weiter. Was aber in der Bibel auch sehr klar rauskommt, ist, der Entzug vom Wein, der wird immer als grosses Unglück gewertet. Oder, wenn kein Wein mehr da ist, kann das auch heissen, dass jetzt gerade Katastrophe über die Menschheit hineinbricht. Interessant ja auch, dass man schon damals zwischen altem, also vermutlich gereiftem und jungem Wein unterschieden hat. Im Alten Testament hat man aber alten Wein nie erwähnt, aber im Neuen Testament geht es auch um den alten Wein. Und dort kommt auch ein uns sehr bekannter Spruch raus, weil dort in gewissen Teilen der Bibel betont wird, dass man neue Wein aus hygienischen Gründen nicht in alte Schläuche füllen soll. Und der Lukas hat sogar geschrieben, und niemand, der alten Wein getrunken hat, will sogleich den neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Ah, wir haben da schon ein Qualitätsverständnis von Wein im Christentum.
Ja, das hat auch aus verständlichen Gründen damit zu tun, man gelagert hat. Also, alte Wein hat man nicht in einem Weinschlauch gelagert, also in einem Lederbüttel, sondern in einem luftdicht verschlossenen Gefäß, wie zum Beispiel ein Amphoren, wie man es kennt. Und im heißen Klima, zum Beispiel vom Heiligen Land oder in Israel, ist alter Wein, besonders ein schwerer, tanninreicher roter, besser als ein neuer. Wie man das selber wahrscheinlich auch bei x anderen jungen Rotwein würde feststellen, bevor sie eben gelagert worden sind.
Ja, und mit dem alten und neuen Wein kommen wir auch so ein bisschen auf den Begründungsmythos von der Eucharistie, der Kirche, also wenn die Kommunion am Volk abgegeben wird. Weil der Christus selber hatte mal den Wunsch gehabt, neue Wein zu trinken. Er soll eben beim letzten Abendmahl gesagt haben, dass er Wein erst wieder trinken wird, wenn er ihn neu trinkt im Reich von seinem Vater. Die Stelle beschreibt eben die Einsetzung von der Eucharistie und der neue Wein, wo der Christus eben im ewigen Reich von Gott trinken wird, der soll eben alle Verbindungen mit der freudigen Weinlese in sich innen haben.
Ja, und wahrscheinlich auch der Freude vom Wiedersehen von seinen Weggefährten und den Menschen, die ihm besonders wichtig sind. Und das so können zu feiern und unterstreichen mit einem Glas Wein.
Und der Christus selber, da gibt es ja dann auch die üblichen Geschichten mit dem Wein. Eine hast du ja schon im Intro zu dieser Folge angetönt. Sein erstes Wunder sogar war es, wo er eben Wasser in Wein verhandelt hat.
Und ich glaube, mit dieser wundersamen Verwandlung gehen wir ins Kapitel 3.
Teil 3 vom heutigen Podcast. Der Messwein. Jetzt ist er also ein bisschen lustig, weil ich bin ja Reformierter, aber in einer katholischen Region der Zentralschweiz aufgewachsen. Jetzt ist das Problem, als Reformierter in einer katholischen Region musst du halt ab und zu auch an einen katholischen Gottesdienst gehen, Leute heiraten, die Leute sterben und so. Und dann kommt ja dann dort eben die Eucharistie, die dir als Reformierter nicht viel sagt, weil du mit diesen Ritualen nicht aufgewachsen bist. Eins kann ich aber sagen, eine Beobachtung in der katholischen Kirche, darf ja nur der Priester vom Wein trinken. In der reformierten Kirche hingegen wird der Kelch an allen herumgegeben, die im Gottesdienst sitzen. Allerdings setzen dort nicht Wein drin, sondern Traubensaft. Und jetzt frage ich dich, du bist ja katholisch aufgewachsen, was sind denn deine Erinnerungen so an Messwein?
Du, ich bin immer froh gewesen, ich musste aus dem gleichen Becher trinken wie alle anderen. Also mir hat das eigentlich tiptop gepasst. Und ansonsten, ja, es war dann okay gewesen. Irgendwann habe ich es dann gesehen, kann ich in die Kirche gehen.
Nichtsdestotrotz wird das heute natürlich immer noch zelebriert. Und auch wenn ich in einem katholischen Gottesdienst hocke, staune ich immer noch, mit welchem Brimborium der Kelch aus dem Altar rausgeholt wird und der Wein eingeschüttet wird und so weiter. Und man muss ja sagen, Messwein, das ist halt auch wieder etwas, das ist recht gut geregelt in der Kirche. Es gibt das kanonische Kirchenrecht und das wiederum äußert sich auch dazu, welche Güte der Wein in so einem Gottesdienst haben darf oder muss.
Ja, der Wein muss naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein und darf nicht verdorben sein. Ist ja, ich würde sagen, im Grundsatz schon mal ein guter Anfang. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Da gibt's dann noch die allgemeine Einführung ins Messbuch, das Nummer 284. Das hält fest, der Wein für die Eucharistiefeier muss vom Gewächs des Weinstockes stammen und naturrein, das heisst ohne Beimischung von Fremdstoffen sein. Also wir finden dort schon langsam qualitativ das Ganze auf eine Grenze.
Ja, wenn man das jetzt interpretieren will, heute kann man sagen, Qualitätsanforderungen sind so, dass jeder Qualitätswein die Kriterien heute erfüllt. Aber so die 3-Franken-Wein aus dem Aldi, der wird es eher nicht sein, wo man den Mess darreicht.
Schlussendlich für die Zulassung von einem Wein als Messwein ist der Bischof zuständig. Früher hat man dann die Lieferanten vom Messwein auf Qualität vom Wein, den sie anliefern, vereidigt. Ich nehme an, das war dann wirklich ein Schwur, den man auch noch ablegen durfte. Heute reicht es, wenn man dann eine schriftliche Autorisierung hat und dann so die Anlieferung vollzieht tut.
Ja, und wie kommt jetzt der Wein in die Eucharistie rein? Eigentlich eine komplexe Geschichte, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde nur über das reden, das würde aber jetzt wirklich zu weit führen. Darum versuchen wir es mal schnell zusammenzufassen. Wir haben jetzt schon gesehen, Wein hat eine tiefe symbolische Bedeutung im Christentum und er steht eben auch für das Blut von Jesu Christi, wo er ja beim letzten Abendmahl den Wein zum Trinken gegeben hat, seinen Jüngern, und um Vergebung von seinen Sünden auch gebeten hat. Und diese Verbindung kommt eben aus der Bibel, wo man in der katholischen und orthodoxen Kirche glaubt, dass der Wein während der Messe tatsächlich zum Blut Christi wird. Ja, das ist auch wieder da spannend. So im jüdischen Glauben wird Wein eben oft auch positiv assoziiert. Im christlichen Glauben hat er eben auch das Dunkle, das Schwere, eben das Blut Christi, wo man eben in Verbindung bringt. Und wenn man jetzt auf die symbolische Bedeutung eingehen will, dann ja, hat man einfach etwas Weltliches, Wein, genommen, um halt etwas zu symbolisieren, wo vermutlich in Worten einfach schwer zu fassen ist.
Schauen wir doch mal eins, wie das so in der Schweiz gehandhabt wird mit dem Messwein. In Bezug auf den Wein heisst es auch im Kirchenrecht von 1983 in der Schweiz, der Wein muss naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein und er darf nicht verdorben sein. Also mit anderen Worten, reiner Wein, er darf nicht verändert worden sein. Portwein an dieser Stelle oder Madeira kommt nicht in Frage, weil das wäre dann schon wieder verändert. Also, es muss eine saubere Sache sein.
Es gibt aber auch ein Schreiben von der römischen Kongregation, wo Gottesdienstregeln festgehalten werden. Und 2017 hat man dann doch erlaubt, dass man statt Wein auch unfermentierten Traubensaft verwenden darf. Und dort steht, das sind eben nützliche Alternativen. Wenn ein Priester beispielsweise unter Alkoholabhängigkeit leidet, hat er da einfach noch die trockene Alternative.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Schweiz noch eine weitere Besonderheit, weil im Gegensatz zu den deutschen Kollegen tun die Diözesen in der Schweiz keine Liste von den Winzern bekannt geben, die für die Herstellung des Messweins engagiert werden. Ein Pfarrer aus dem Wallis hat das so begründet, ja, dass in einem Kanton wie Sim im Wallis eben, in dem der Weinbau so tief verankert ist, dass es einfach unmöglich wäre, ohne dann einen Krieg von den Kellereien loszutreten, weil dann halt, ich glaube, das mit der christlichen Nächstenliebe ziemlich schnell würde vergessen gehen.
Also da sind wir schon wieder bei weltlichen Problemen, Konkurrenz in der Weinszene, jeder will halt irgendwie dieser Kirche dann berücksichtigt werden. Geht halt einfach nicht. Was ich auch interessant finde, es sind beide Arten Wein erlaubt, also rot oder weiss. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es Rotwein ist in der Kirche. Blut Christi, Rotwein, oder? Das wäre jetzt für mich die natürliche Verbindung. Aber man darf auch Weisswein nehmen, weil der hat nämlich einen Vorteil. Wenn jetzt mal beim Einschenken ein bisschen etwas daneben geht, dann gibt es beim Weisswein nicht so grusige Flecken auf den liturgischen Tüchern wie beim Rotwein.
Ein anderer Funfact aus dem Kanton Freiburg, respektive der Stadt Freiburg, wo der Klerus in der Kathedrale sich für einen ausländischen Wein entschieden hat, nämlich einen San Pedro. Es geht dabei um einen spanischen Wein mit der Kennzeichnung Vino de Misa, also Messwein. Wir sehen auch hier, gibt es immer wieder praktische Überlegungen, weil der Wein, der jetzt Freiburg im Einsatz hat, lässt sich perfekt aufbewahren. Und der Herr Pfarrer selber muss zugeben, ein leicht süßer Wein passt am Morgen halt besser als ein Schassler in Kelch. Und wahrscheinlich auch in seinen Magen.
Das hast du schön ausgedrückt. Und mit dem gehen wir in den nächsten Teil von dem Podcast. Teil 4. Mönch, Klöster und der Wein. Auch da muss ich die Eucharistie noch mal schnell anführen, weil ja, es hat auch Leute gebraucht, die den Wein irgendwie produziert haben. Und man sagt ja, dass er den Wein in Westeuropa überlebt hat. Das hat eigentlich mit der Eucharistie zu tun, weil das hat natürlich für stetigen Bedarf gesorgt. Und durch das haben die vielen Mönche, die Weinbau betrieben haben, auch eben einen Grund gehabt, ihren Wein herzustellen.
Ja, Mönch und Klöster, das ist so das grosse Thema. Wein hat immer eine spirituelle und religiöse Bedeutung gehabt. Mönch und Klöster sind auch die, die, sag ich mal, die Grundlagen von den Römern übernommen haben, das dann ins Mittelalter überführt haben und auch in die Moderne transportiert haben, durch das, ich würde sagen, außerordentliche Klosternetz, das sich durch das ganze Europa und durch den mediterranen Raum auch durchgezogen hat. Es war Garant für einen Wissenstransfer und so natürlich auch ganz eine andere kulturelle Verankerung vom Wein.
Und die Mönche haben aber immer eine wichtige Rolle gespielt. Also wenn es darum gegangen ist, ein bisschen Land zu übernehmen und zu bewirtschaften, dann sind sie immer so ein bisschen die ersten, die da gestanden sind und zugegriffen haben. Und ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, wenn man sagt, dass die Mönche und die Klöster, die haben sich gerade im Mittelalter durchaus auch ein bisschen ein wirtschaftliches Imperium aufgebaut mit dieser Weinproduktion.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir dort gesehen, wo wir auch unsere Folge gemacht haben über die Zisterzienser, wo man sieht, wie ein Kloster dann bis zu 10'000 Hektar unter seiner Bewirtschaftung hat und so ja, unermesslicher Reichtum eigentlich können anhäufen. Und es wie auch immer so ein bisschen darauf angekommen ist, wie sind die Klöster in ihrer eigenen inneren Kultur dann geprägt gewesen? Was machen sie mit dem Geld? Was machen sie nicht damit? Darf man das jetzt mal ausklammern? Aber, ja, du sprichst wirklich konkret das an, wo offensichtlich auf der Hand liegt. Sie haben den Weinbau kontrolliert und damit eine wahnsinnig wichtige Ressource, die ganz viel Geld eingebracht hat.
Wenn man jetzt so ein bisschen genauer anschaut, was denen alles gehört hat, also da liest man ja dann interessante Namen, Burgund, Chevrolet-Chambertin, dort haben ihnen praktisch alle Weinberge gehört und das ist ja heute noch einfach eins von diesen Anbaugebieten, wo immer noch sehr renommierte Wein herkommt. Und die Liste, die könnte man jetzt beliebig verlängern, oder? In der Champagne haben die Benediktiner 6 Klöster in Reims gehört, wo sie Wein gemacht hat. In Bordeaux haben sie schon wichtige Chateau besessen und so geht es immer weiter.
Es sind immer auch Orte gewesen, wo strategisch wichtig sind, wo eine enorm wichtige Wirtschaftsverbindung dort verlaufen ist. Sei es mit der Champagne, sei es mit dem Burgund, sei es mit Bordeaux als grosse Hafenstadt und Tor zu England beispielsweise. Also ja, man hat sich gut positioniert, man hat die richtigen Produkte gehabt und hat entsprechend auch profitiert.
Und man hat auch das Netzwerk gehabt. Also die Mönche sind ja wirklich auch bekannt dafür, dass sie eben das Weinwissen rundum getragen haben. Nicht nur in Europa. Bei der Besiedlung von Amerika, ja, wer ist denn auf das Amerika und hat den Weinbau dann kultiviert, auch in Kalifornien. Es sind natürlich auch wieder Mönche gewesen, die Jesuiten beispielsweise oder die Franziskaner, die eben die Weinbauprinzipien in Kalifornien etabliert haben. Und auch sie haben Missionen gegründet, auch sie haben Reben angebaut. Auch dort ist ein Business daraus entstanden.
Du hast ja auch das Problem gehabt, zum Beispiel nach dem Fall von Rom, dass dort die Gemeinden überhaupt haben können überleben, hat sehr stark auch mit dem Messwein zu tun, weil man hat zum Beispiel im Norden oben den Wein müssen importieren aus Regionen, wo das besser wächst. Und durch das Netzwerk unter diesen Klöstern, unter diesen christlichen Verbindungen, hat man halt auch müssen die Handelswege absichern. Man musste dafür sorgen, dass die Materialien nachkommen. Und so dann auch der Glaube hat können gelebt werden, weil man hat ja den Messwein gebraucht für die Eucharistie. Und auch dort, man ist sich schon, ich würde sagen, nicht schade gewesen, die eine Sache mit der anderen so zu verbinden, dass man aus beidem hätte können, das Beste daraus herausholen.
Das hat ihnen auch ganz viel Einfluss gesichert, weil wenn so ein begehrtes Gut wie der Wein kannst herstellen, wenn du das Wissen hast und wenn du halt einfach die Fähigkeit hast, beispielsweise auch die königlichen Höfe dann zu beliefern mit dem begehrten Gut, dann wird das im Umkehrschluss auch dafür sorgen, dass du gewisse Privilegien dann hast. Darum sind ja gewisse Klöster auch wirklich sehr, sehr mächtig geworden in ihrem Besitz.
Und seien jetzt das Privilegien oder einfach Sicherheiten, was ja auch schon sehr viel wert kann sein, in einer Zeit, wo vielfach halt immer noch das stärkere Recht hatte, ist das halt noch angenehm gewesen, wenn ein Starker dann das halt so toll gefunden hat und seine Kraft dir zur Verfügung gestellt hat. Sagen wir es so.
Wein und Kille, das kann aber auch sehr, sehr gefährlich sein, weil nicht immer ist das einfach nur Friede, Freude, frischer Wein, sondern das kann fast auch tödlich enden, wie wir jetzt im nächsten Teil sehen von dem Podcast, Teil 5, True Crime oder besser True Wine Crime, das Gift im Messwein. Und in dem Fall, wo wir hier aufrollen, in Österreich, in Kärnten, geht es um einen Giftanschlag in einer Kirche, um einen Kaplan als Verdächtigen und um ein Motiv, das zuerst so im Dunkeln liegt und dann immer klarer wird. Der Fall, den wir hier erzählen, der hat sich im Jahr 1902 zugetragen.
Stellt euch eine kleine Kirche in Kärnten vor. Genauer gesagt, in Freistritz-Pulst. Es ist der erste Adventssonntag im Jahr 1902. Die Gemeinde hat sich zur Messe versammelt. Der Pfarrer, der Wenzel Stürnert, steht am Altar und führt den Kelch mit dem Messwein zu seinem Mund.
Aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendein widerlicher Geruch steigt ihm mit die Nase. Er ist irritiert, nimmt aber trotzdem einen Schluck und speut den Schluck sofort wieder raus und Sekunden später wird ihm schlecht. Sein Gesicht wird ganz bleich, Schaum bildet sich vor seinem Maul und dann sackt er bewusstlos zusammen.
Zum Glück überlebt der Stürnert, aber der Schock sitzt tief. Schnell kommt der Verdacht auf. Irgendjemand hat ihn vergiften. Und tatsächlich bestätigt eine Untersuchung, im Messwein war Ziankali.
Und nicht nur das, schon zwei Tage vor dem Vorfall hat der Strömnat beim Mittagessen so einen merkwürdigen Geschmack in seiner Suppe bemerkt und hat dann die Suppe seinem Hund gegeben. Und der Hund ist für drei Tage verschwunden.
Nichtsdestotrotz, die Ermittlungen fangen an und ein Mann rückt schnell im Fokus. Der Kaplan Thomas Maschek.
Der Maschek, der war gerade so um die 30 Jahre alt, ist wie der Pfarrer aus dem gleichen Ort gekommen, nämlich Prag, und hat zusammen mit dem Pfarrer im Pfarrhaus gelebt. Und er war Kaplan, also wäre seine Funktion gewesen, den Pfarrer zu unterstützen. Aber ja, die Anzeichen verdichtet sich, dass der liebe Kaplan nach dem Leben vom Pfarrer trachtet hat.
Immer mehr Indizien kommen zusammen und häufen sich an. Der Kaplan hat am Tag vor dem Giftanschlag selber eine Frühmesse gelesen, doch den Messwein nicht selber getrunken, sondern heimlich ausgeschüttet. Warum? Angeblich sei der Wein trüb gewesen.
Also ist noch nicht alles. Der Maschek hat sich nach dem Anschlag äußerst seltsam verhalten. Er hat Briefe verbrannt und andere Gegenstände im Ofen. Er hat den Messkelch gereinigt, er hat das Tuch mitgenommen und das Tuch hat man nie mehr gefunden.
Das Oberrecht hat wollen Beweis vernichten.
Aber wieso hätte er das sollen machen? Die Ermittler haben schnell ein mögliches Motiv gefunden. Geldproblem.
Der Stürnat, der Pfarrer, hat ein Sparbuch mit rund 4'000 Kronen gehabt. Zu dieser Zeit ein Wahnsinnsstangengeld. Und genau das Sparbuch war eben auch plötzlich verschwunden gewesen. Nur der Umschlag, wo es drin war, war noch da gewesen.
Die Ermittler haben dann Nachforschung angestellt und die haben dann ergeben, dass irgendjemand von dem Sparbuch Geld abgehoben hat. Und zwar entweder der Maschek oder Bekannte von ihm.
Wo dann der Stürnat ankündigt, am 1. Dezember nach Prag zu reisen, um sich über sein Geld zu informieren, passiert der Giftanschlag. Zufall? Wolke.
Man hat den Maschek vor Gericht gestellt. Am 11. und 12. März 1903 hat man ihm den Prozess gemacht und die Beweislage war doch recht erdrückend gewesen.
Er hat zwar alles geleugnet, hat aber keine überzeugenden Erklärungen können vorbringen. Das Gericht verurteilte ihn zu 15 Jahren schwerem Kerker.
Hat aber nur 12 Jahre müssen absitzen, weil er 1915 begnadigt worden ist. Unter anderem, jetzt wird es wieder biblisch, hat er Reue gezeigt.
Ein unglaublicher Fall, oder? Ein Giftanschlag mit Zyankali in einer Kirche. Das klingt wie ein Krimi.
Ja, sag mal, wie der Gier kann die Menschen zu den unglaublichsten Taten treiben. Und sie sehen nur, dass sie ein bisschen Zyankali in Messwein schüttet. Übrigens empfehlen wir das nicht zum Nachmachen. Ja, und mit dieser kurzen kriminalistischen Einlage wären wir am Schluss von dem Podcast «Wein und Kille». Nagi, hast du etwas gelernt dabei?
Ja, schlussendlich, Wein kann sehr viel transportieren, es kann gute Gespräche unterstreichen, es kann ein tolles Essen begleiten oder eben auch helfen, den Glauben in die Welt rauszutragen. Wie auch immer man das jetzt interpretieren will, das sei dahingestellt. Ich finde es wirklich spannend, überhaupt mal die Kombination zu sehen, oder Kirchennetzwerk, Klosternetzwerk, Verknüpfung mit, ich sage jetzt einst, der weltlichen Macht, eben der Königshof, dann gleichzeitig das Naturprodukt, wo wirklich hergezogen wird als Verständlichmacher, als Transporteur von einer Botschaft, wo vielleicht nur aufgrund von seinen Worten nicht so einfach zu verstehen wäre. Aber durch das, dass man sagt, hey, das wird das Blut, das ist der Teil, der dich mitnimmt in unsere christliche Welt und sie dir Anteil werden lässt. Ja, es ist spannend.
Ich finde es auch ein bisschen krass. Ich meine, was ist denn Wein? Am Schluss ist es, okay, eine Kulturtechnik, aber bitte, es sind Trauben, die irgendwo an einem Hang wachsen und die Trauben kann man pressen und fermentieren und dann kann man ein Getränk daraus gewinnen. Ja, das Getränk hat Alkohol. Vielleicht haben wir in früherer Zeit auch nicht so genau gewusst, wie mit dem Alkohol umzugehen. Aber dass man jetzt da noch so ein grosses, philosophisches, mystisches Dach drüber baut, nur aus einem Getränk raus, das finde ich doch recht verwunderlich.
Ja, und trotzdem ist es das, was wahrscheinlich auch irgendwie die Mystik und der Mythos vom Wein ausmacht, der ihn zu dem macht, wieso dass wir ihn auch lieben. Mit all diesen Geschichten, die er transportiert, manchmal finden wir sie besser, manchmal weniger. Und aber auch Wein als etwas sehr Praktisches, als etwas, das geholfen hat zu einer Zeit, wo vielleicht Wasser manchmal verdorben können sie, ja, ganz praktisch dazu beizutragen, dass es ein Hygienefaktor ist mit dem Alkohol drin und dadurch auch dafür gesorgt hat, dass vielleicht die Leute weniger krank geworden sind oder ein bisschen länger gesund geblieben sind. Ja, du hast so viele Aspekte und wir haben es am Anfang selber gesagt, wir können nicht alles anleuchten, wir können nicht alles aufrollen. Es könnte noch endlos weitergehen in dieser Betrachtung.
Das zeigt dir mal, wie ein Getränk mit vielen Geschichten, das ist auch nicht die letzte, die wir erzählt haben. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere geschichtliche Verstrickungen beim Wein. Die heutige ist ein bisschen komplizierter gewesen, auch in der Recherche. Das muss ich wirklich sagen, sich so reinzudenken in die katholische Geisteswelt und die Bedeutung für den Wein dort nicht ganz einfach. Und ja, vielleicht finden wir dann auch mal ein bisschen ein einfacheres Thema für die nächste History-Folge. Das wäre es für heute. Wir hoffen, ihr habt auch etwas gelernt dabei. Wenn ja, würden wir uns freuen, wenn ihr uns das einfach mitteilt auf Instagram, auf unser E-Mail prost@dieweinbrater.ch. Und dort könnt ihr auch schreiben, wenn ihr mal eine Idee hättet für eine Wine History Folge, weil euch irgendetwas interessiert und ihr findet, das sollen die Weinbrater jetzt mal recherchieren, machen wir das gerne, meldet euch einfach. Euch wünschen wir eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, habt's gut, tschüss zusammen und tschüss Nagi.
Ciao, Nelly.